Der S3-Podcast.
In zwei Tagen ist 2008 zu Ende. Ein Jahr, das sich mit der weltweiten Finanzkrise so entwickelt hat, wie sich das Anfangsjahr sicher niemand von uns hätte vorstellen können. Wo stehen wir? Wie hat es so kommen? Und wie geht es 2009 weiter? Um all diese Fragen zu beantworten, haben wir für die letzte Fokus-Sendung von diesem Jahr einen Gast eingeladen, der von seinem Job her in die Zukunft schaut. Ein Wahrsager? Ein Astrolog? Nein, der Direktor von der Schweizer Denkfabrik Avenir Suisse. Thomas Held heisst er, 62 ist er. Seit 7 Jahren ist er Direktor von Avenir Suisse. Mit dem Thomas Held unterhaltet sich im Verlauf der nächsten Stunde die Marina Villa. Thomas Held, 2 Fragen zum Anfang. Was ist für Sie als Direktor von Avenir Suisse das bleibendste Bild oder das bleibendste Ereignis von dem 2008?
Der Morgen, wo das Hilfspaket für die UBS angekündigt worden ist, das ist schon so ein Moment gewesen, wo man gemerkt hat, dass jetzt nicht nur vielleicht die Welt sich grundsätzlich verändert, sondern dass es eben passiert ist.
Was ist für Sie als Mensch das wichtigste Bild, das wichtigste Ereignis von diesem Jahr gewesen?
Das ist schwierig. Es war etwas sehr Eindrückliches und Schönes, auch weil es ein bisschen nostalgische Gefühle damit verbunden sind, dass ich durfte im Sommer auf Washington reisen, wo der Jean Nouvel den Pritzker-Preis, das ist eine Art Nobelpreis für die Architektur, bekommen hat. Und in der Laudatio natürlich das KKL eine wichtige Rolle gespielt hat.
Da muss man vielleicht ergänzen, dass Sie während einigen Jahren anfangs...
Fast zehn Jahre, eigentlich die ganzen 90er Jahre im Grunde genommen.
Und dort der Geschäftsführer gewesen, also Sie sind der gewesen, der geschaut hat, nicht baut. Architektonisch, aber dass
Nein,
es gebaut wird.
Dass es gebaut wird, ja.
Jetzt, wenn wir dort noch einen Moment bleiben, wir kommen vielleicht nachher noch auf das KKL zu reden, aber Sie sagen, das war auch noch so ein bisschen mit nostalgischen Gefühlen verbunden. 10 Jahre Blick zurück und der Jean Nouvel und das KKL. Wie war das so gewesen, dort in dem Washington zu sitzen?
Ja, eine gewisse Befriedigung, dass eben, dass ein Werk ist, wo einerseits ja, Nobelpreiswürdige Architektur ist und gleichzeitig aber auch gut funktioniert.
Wenn wir jetzt zurückgehen, ich würde gerne in dem ersten Teil der Sendung, ich habe das in der Einleitung versprochen, da wollen wir es doch gerne auch einlösen, ein auf das 2008 zurückschauen. Sie haben es vorher gesagt, das Bild, das sich Ihnen wie am stärksten eingeprägt hat, war der Morgen gewesen, wo eben die UBS um das Hilfspaket nachgefragt hat. Es war ja wirklich so im Verlauf dieses Jahres, dass mindestens als Laie hat man immer das Gefühl, ja, jetzt ist dann, glaub, die Talsohle erreicht oder die Grösse der Beträge kann nicht mehr grösser werden. Es ist immer noch mehr und noch mehr und noch mehr geworden.
Ja, wir sind sicher eher bei denen gewesen, wenn ich sage, wir, auch die Ökonomen, die bei uns sind, obwohl wir nicht im Prognosebusiness tätig sind, das machen andere. Aber wir sind sicher eher bei denen gewesen, die eigentlich schon seit dem vorletzten, also seit 2007, irgendwo das Gefühl hatten, etwas ist grundsätzlich nicht gut und die Auswirkungen sind eher grösser. Die Überlegung ist nicht, weil man irgendwie besonders weit in die Zukunft schauen kann, sondern weil wir uns ja sehr intensiv mit der Schweiz auseinandersetzen und dort immer wieder dargestellt haben, dass A, die Schweiz eines der globalisiertesten Länder ist, dass die Schweiz eigentlich extrem profitiert hat von dieser Globalisierung. Und dass zweitens in der Schweiz eben Dienstleistungen und bei den Dienstleistungen wieder der Finanzsektor, dass der ganz entscheidend ist für die Wertschöpfung und für unseren Wohlstand, dass der eine Art, dass fast kein Land gibt, wo so ein grosser Prozentsatz vom Wohlstand aus diesem Sektor kommt.
Und dann aber es gehört ja ein bisschen dazu, also auch wenn ich Swiss den Namen sage, ja, müssen ja vorausschauen. Sind Sie einer von denen gewesen, der es gemerkt hat?
Nein, das wäre irgendwie angegeben. Aber es ist eine richtige Frage. Man hat einerseits hat man müssen wissen, und wir haben das auch irgendwo natürlich gewusst, dass wenn jetzt so etwas passiert, dass dann die Schweiz sehr stark betroffen ist. Und gleichzeitig hat man das eigentlich nicht wollen wissen. Man hat immer gedacht, aber gleichzeitig, wir sind doch auf eine Art auch in gewissen Sachen eben vorsichtiger, besser abgestützt, vielseitiger aufgestellt. Und noch während langer Zeit in diesem Jahr hat man gesagt, die Schweiz wird nicht so stark betroffen sein. Es war so ein bisschen die Idee von der Insel der Glückseligen. Es hat Titelbilder gehabt, zum Beispiel auf der Weltwoche einmal, wo quasi das Matterhorn aus dem Meer rausgeschaut hat. So wie wenn man das Gefühl hat, uns geht das im Grunde genommen alles nicht an.
Und
das
also Gefühl, wie eine neue Form von Redwiegedanken.
Die Redwiegedanken ist auch eine Art, wie soll ich sagen, ein positives Gefühl. Man hat das wollen. Ich sage nicht, dass wir nicht auch so gedacht haben. Und darum hat man eigentlich die Facts, wo man im Grunde genommen schon, ich sage jetzt seit Ende 2007, hätte ich können lesen, hat man vielleicht manchmal eher ein bisschen zu positiv dargestellt. Und dazu kommt natürlich noch, dass in der Schweiz oft man sagt, ja, aber jetzt tun wir nicht noch etwas Negatives sagen, damit eben die Leute nicht noch denken, dass es negativ ist.
Oder? Aber diesen Punkt würde ich schon noch gerne aufnehmen, weil ich muss sagen, ich habe selber nie so recht gewusst oder weiss es auch jetzt nicht. Also, wo finden Sie, ist dann eine Art ein Grad, falls es den gibt, zwischen wirklich Lärm machen und sagen, hey, wir sind im Fall noch überhaupt niemand, es wird noch viel ärger, und wo muss man sagen, ja, nein, das ist völlig kontraproduktiv, wenn man diese Art von Lärm macht, weil das die Leute ängstigt und sich dann, ich soll sagen, die ganze Konjunktur noch negativer beeinflusst.
Ja, ich glaube nicht, dass man im Moment grossen Lärm machen muss, weil die Leute haben das jetzt langsam gemerkt, dass das eine schwierige Situation ist. Das zeigt ja auch der Sorgenbarometer, der vor einer Woche veröffentlicht worden ist. Aber gleichzeitig, glaube ich, nützt es auch nichts, wenn man irgendwie so tut, wie wenn das nicht ein ganz entscheidender Einschnitt wäre. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, im Frühling geht jetzt alles wieder aufwärts und die Börse, dann ist alles wieder gut und so. Und das, glaube ich, das sind einfach Illusionen. Man steht da von einem Einschnitt von einer Grössenordnung, die langfristige Konsequenzen hat, politische Konsequenzen auch, nicht nur in dem Bereich von Regulierung, wo man wird, darüber sich unterhalten, sondern auch, dass jetzt eine Schulden vorhanden sind auf der Seite vom Staat, nicht nur in der Schweiz, bei allen Staaten. Die Schulden, die sind jetzt da, die müssen bedient werden. Und wenn man das zusammenzählt, dann muss man einfach sagen, da ist jetzt eine neue Zeit. Man kann das noch nicht recht sehen, wie das kann irgendwie in einer vernünftigen Frist gelöst werden.
Macht Sinn, nach einem Schuldigen zu suchen? Gibt es ihn überhaupt?
Nein, ich meine, was heisst, macht Sinn, oder? Dass manchmal die Suche nach Schuldigen und irgendwie die Bestrafung nach Schuldigen für das gesellschaftliche Wohlbefinden eine gute Wirkung hat, das kann man nicht ganz bestreiten. Ich meine, sonst hätte man die Hexen nicht verbrannt und man hätte auch nicht im zwinglianischen Zürich irgendwelche Übeltäter an den Pranger gestellt.
Und wer wäre dann die Hexe, die man ja, heute verbrennen würde?
Nein, aber ich meine, erstens sind wir nicht mehr in dem... Ja, gut, ich meine, indirekt symbolisch sind ja schon ein paar Hexen in der Schweiz verbrannt worden, wenn man an den Namen von der Banker denkt.
Sie sind die, die jetzt überverhältnismäßig an die Kasse gekommen sind?
Ja, nicht überverhältnismäßig an die Kasse, aber es lenkt eben ab. Es lenkt davon ab, dass natürlich nicht, vielleicht nicht alle, aber doch eine grosse Zahl von Leuten, von Firmen, von Institutionen an dem beteiligt sind. Alle haben quasi ihre Schnäppli gesucht. Und alle hätten können wissen, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Ich meine, wenn man jetzt die Beispiele liest, nur zum einen Beispiel nehmen, von denen, die da in Island oder Konten gemacht haben und ihr Geld in Island investiert haben, weil dort eine Bank vielleicht 8% oder 9% versprochen hat. Ja, da fällt es einem einfach ein bisschen schwer, das ganz grosse Mitleid zu entwickeln. Und dann muss man immer denken, irgendwo sind ja die Papiere der Leute nicht der Hals abgestopft worden. Vielleicht hat der ein oder andere Druck ausgeübt beim Verkaufen. Ich bin ja viel früher mal beim Ringe gewesen, auch mal bei der Badischen Zeitung. Dann bin ich amigs zuständig gewesen für die Abo-Verkäufer.
Früher, haben Sie amig angerufen?
Nein, früher sind die Abo-Verkäufer, oder? Das ist ja von Tür zu Tür, haben den Fuss in die Türen gegeben, sind nicht mehr weg, bevor sie irgendwie ein Abo geschrieben haben. Oder an den Messen ist auch, oder? An der Mustermesse, härteste Verkaufssache. Und da hat es natürlich immer wieder Dumme gegeben, wo irgendwo am Schluss den Zettel unterschrieben haben. Das ist ja so. Aber letztlich mit der Waffengewalt ist nie überzwungen worden, ein Abo zu abonnieren.
Also, wenn wir jetzt vom Abo wieder zurückgehen auf Island oder einfach die Situation hier in der Schweiz, Sie würden sagen, jeder selber die Schuld, der einen Haufen Geld verloren hat.
Ja, in einem gewissen Sinn. Ich meine, irgendwo, wenn man jetzt rückblickend schaut, hätte es ja nicht ganz können aufgehen, dass einfach die Profite über so lange Zeit immer über 10% sind.
Aber sind Sie sicher, wenn es doch, ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man wahrscheinlich sein Geld angelegt hat und das ist über Jahre so gegangen, wieso soll man dann denken, irgendwann hört es auf?
Ja, das ist genau die jetzt, das ist die Kernschwierigkeit, die Sie ansprechen, Frau Villa, oder? Das, eine Art, da gibt es jetzt ja übrigens ein berühmtes Buch, was heisst der «Schwarze Schwan» von einem Mathematiker, Talib, wo eigentlich sich genau mit dem beschäftigt, so mit Ausnahmesituationen, wo entstehen und eben zeigt, dass man aus der Vergangenheit sehr oft die Zukunft nicht kann ablesen kann. Und bei den Börsenkursen ist das natürlich in grossem Mass der Fall. Man hat immer die Vergangenheit, die gut war und denkt, es geht so weiter. Jetzt hat man ein Wachstum gehabt auf der Welt, ein grosses. Das darf man nicht vergessen. Man darf jetzt auch nicht einfach alles vertrampen, was war. Man hat ein Wachstum in der Weltwirtschaft. Es sind Hunderte von Millionen von Leuten in China, in Indien, zum Teil in Lateinamerika, sind plötzlich aus der äußersten Armut in so etwas wie einen kleinen, ganz kleinen, bescheidenen Wohlstand gekommen. Das heisst, sie haben irgendwie den Sprung geschafft in eine Mittelschicht. Sie sind integriert in die Weltwirtschaft, das heisst, sie produzieren Sachen, die wir kaufen. Und das ist eigentlich die Erfolgsstory der Globalisierung. Die ist übrigens auch nicht fertig. Und das ist quasi das Kritische. Geht die Krise so weit, dass in den Ländern, wo jetzt Leute ein bisschen zu Wohlstand gekommen sind, dass die wieder runterfallen? Das ist die grosse Gefahr, oder? Dass wenn die wieder runterfallen, dass aus dem heraus nachher Spannungen entstehen, Konflikte entstehen, die dann wirklich ganz bedrohlich sind.
Die Zeit hat Mitte Dezember geschrieben, auf lange Sicht bleibt zu hoffen, dass die Krise ein tiefgreifendes Umdenken in Politik und Wirtschaft bewirkt. Weg vom Mantra des Shareholder Value und dem Streben nach kurzfristigen Renditen. Also, der Satz von Krise als Chance, den kennen wir ja alle, ob es aus dem Privaten ist oder da. Aber ist es wirklich so, dass man kann oder muss sagen, es gibt keine andere Wahl, es läuft auf das raus?
Ja, aber In dem Zitat werden, glaube ich, auch zwei Sachen vermischt. Das mit der kurzfristigen Rendite, das würde ich sofort unterschreiben. Aber das ist eigentlich nicht gegen die Interessen von den Besitzer. Und die Shareholder sind ja letztlich Besitzer. Und ich glaube nicht, dass man kann sagen, dass langfristige Rendite, ein langfristiges Denken, eine nachhaltige Wirtschaft gegen die Interessen von den Eigentümer sind. Das Problem ist eigentlich vielmehr, dass die Eigentümer, also die Aktionäre, natürlich in vielen Gesellschaften, grossen Gesellschaften, nichts mehr zu sagen haben oder nicht mitreden können oder ihre Stimme nicht zum Ausdruck bringen können. Und darum ist ja richtigerweise in der Schweiz auch eine der Reaktionen auf die ganzen Ereignisse, dass man das Aktienrecht so revidieren will, dass eigentlich am Aktionär mehr Gewicht gegeben wird. Am einzelnen Aktionär. Und das finde ich deswegen wichtig, weil es ist eben ein bisschen gefährlich, so zu denken. Weil man kommt dann sehr oft, sehr rasch kommt man dann dazu, dass man sagt, ja, eigentlich spielen die Aktionäre gar keine so grosse Rolle. Es geht nicht um die Shareholders, sondern um die sogenannten Stakeholders. Und dann kann jeder sagen, oder, er sei eigentlich auch ein Stakeholder und will ich auch noch ein bisschen etwas davon haben. Und dann, denke ich mich, dann wird die unternehmerische Freiheit, die muss bewahrt werden, auch da in der Krise, die wird dann eingeschränkt.
Sie haben am Anfang gesagt, dass Leute bei Ihnen oder Sie auch darauf hingewiesen haben oder hätten müssen darauf hinweisen, schon im 207, Jungs, Mädels, so geht es nicht mehr weiter. Sind Sie dann nicht gehört worden oder haben Sie es zu wenig dezidiert gemacht?
Nein, das hat man sicher zu wenig. Erstens haben wir nicht so ein Gewicht, zweitens hat man das sicher zu wenig dezidiert gemacht und auf den Punkt gebracht. Ich kann da ein prominentes Beispiel sagen. Es gibt einen von den Bankern in der Schweiz, der gleichzeitig auch ein sehr scharfer Analyst ist, der Konrad Hummler. Der hat in seinen Kommentaren, ich würde sagen seit 2007, oder eigentlich auf die Überverschuldung in der Welt, auf das zu billige Geld, auf die Gefahr, die daraus kommt, dass man zu billig zu Geld kommt, dass man nicht einen Zins zahlen muss für das Risiko, hat er immer wieder hingewiesen in bewegten Worten. Und das hat man letztlich nicht wirklich gehört.
Machen Sie sich einen Vorwurf?
Nein, das mache ich nicht. Ich meine, nochmal, es wäre eine Überforderung, wenn man würde sagen, jetzt ausgerechnet, wenn ich es weiss hätte, müssen irgendwo etwas verhindern oder so. Das wäre ein bisschen absurd, das zu sagen.
Gut, aber man kann sagen, sie heissen da, wenn ihr es weiss, eine Denkfabrik.
Aber dass man vielleicht stärker noch auf das hingewiesen haben. Wir haben einige Veranstaltungen gemacht zum Thema. Wir haben über das geredet. Es ist nicht so, dass man das Thema nicht behandelt hat. Aber man hat sozusagen die Kurve, die Beschleunigung oder, von dieser Dramatik hat man nicht richtig gewichtet. Und sicher auch, dass die Effekte eben dann über kurz oder lang auf die gesamte Wirtschaft durchschlägt. Das hat man vielleicht auch zu lang nicht geglaubt, weil man denkt, okay, oder, das betrifft sozusagen den Finanzsektor, aber die andere Teil der Wirtschaft ist gegen das stärker immunisiert. Und das ist eine Unterschätzung von der Globalisierung. Dann, der Vorwurf,
aber das ist
den mache ich
passiert,
mir, Frau Villa. Weil wir haben über die Globalisierung viel geschrieben. Ich habe viele Vorträge über das gemacht. Man hat eigentlich immer gesagt, wir treten dafür ein, dass man die Globalisierung als positiv anschaut, als etwas, was für die Welt und auch für die Schweiz positiv ist. Wir sind denen, die quasi haben gesagt, Globalisierung muss enden, sind wir eigentlich entgegentreten, wo man das hätte können. Und dann hätte man auch müssen, aus dieser Gewichtung der Globalisierung, hätte man auch eigentlich müssen sagen, aber Achtung, oder? Wenn so etwas passiert, dann schlägt es auch total rasch aufs Ganze durch.
Ich möchte beim Thema bleiben, aber das Tempo wechseln kurz und auch vom Allgemeinen zu Ihnen gehen. Ich habe 5-6 ganz kurze Fragen und möchte Sie bitten, möglichst kurz und knapp zu antworten. Es geht um Materielles im engeren und weiteren Sinn. Was ist Ihr wertvollster Besitz?
Ich muss nachfragen. Meinen Sie das jetzt wirklich im Sinn, wie viel der wert ist oder was mir emotional am liebsten ist?
Sie dürfen es machen, wie Sie wollen.
Ja, wenn man es so muss sagen, ich meine, aber das ist dann eine blöde Antwort, aber dann ist natürlich, dass es in meinem Kopf mir gut geht.
Für was geben Sie am liebsten Geld aus?
Ja, für Besuche, Konzerte, Opernbesuche, so Sachen.
Sparen Sie auf etwas?
Nein. Das hat man so in dem Sinn, dass man dann wirklich auf etwas gespart hat, das ist schon doch eine längere Zeit zurück.
Auf welchen Luxus könnten Sie nur schwer verzichten?
Auf die NZZ und noch ein paar andere Medien und das Internet auch. Wäre auch nicht gut.
Und auf was könnten Sie einfach verzichten, wenn Sie wirklich müssten, extrem den Gürtel enger schnallen?
Ja, dann könnte man, also beim Essen könnte man schwere Abstriche machen, weil ich tue gerne gut essen und kochen, aber bin mit wenig zufrieden.
Eine letzte Frage, wie machen Sie sich am liebsten selber eine Freude?
Freude ist so ein Couch-Potato sein. Dann also am Samstag ein bisschen abliegen und hören oder lesen oder auch Fernsehen schauen oder so. Das ist eigentlich sehr schön, gemütlich. Also es ist zwar sehr hektisch, aber ich bin gleichzeitig eigentlich noch gemütlich.
Auf das kommen wir nach der Musik, weil das glaubt man Ihnen wahrscheinlich fast nicht.
Wohl, das doch. Ist aber so. Ja.
Wenn Sie, ja, kommen Sie, jetzt bin ich gleich neugierig. Ja. Wann sind Sie gemütlich?
Ja, ich kann einfach, ich kann das, also zum guten Glück ist, das ist sehr schön, kann ich quasi abliegen und dann nachher bin ich sofort gemütlich.
Okay. Und dann hören Sie Musik, zum Beispiel Kantaten von Bach?
Ja, also die Kantaten von Bach muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich höre sehr gerne Bach. Ich gehe in die Passionen, wenn sie aufgeführt werden in Luzern. Ich höre gerne Violinkonzerte. Und die Kantate, die war eigentlich eher ein Muss gewesen, zuerst, weil ich durfte im Rahmen von deren Aufführungen, die die Bach-Stiftung macht, in der Kirche Trogen, habe ich etwas zu dieser Kantate sagen, wie das jeder, bei jeder Aufführung jemand muss machen. Und dann habe ich am Anfang das irgendwie leicht genommen und habe dann plötzlich gemerkt, das ist eine ganz schwere Aufgabe, wo einem wirklich extrem gefordert hat. Und dann habe ich natürlich Tag und Nacht die Kantate müssen hören, bis ich sie auswendig konnte.
Das ist der Fokus. Gast ist Thomas Held, Direktor von Avenir Suisse. Er hatte eigentlich so eine Art mehrere Leben gehabt. 1968 zuvorderst an der Front mit dabei gewesen. Er redet heute nicht mehr so gern darüber. Sie sind einer von den ganz wenigen, der relativ konsequent bei den Jubiläen sagt, zu dem sage ich nichts mehr. Was ist der Grund, dass Sie sich entschieden haben, vor 40 Jahren nicht mehr anzustehen und zu sagen, dort habe ich es halt so und so gesehen?
Nein, das ist, ich habe bis, glaube ich, zum 15. Jubiläum, ich weiß nicht ganz sicher, habe ich auch noch Sachen gesagt. Und nachher habe ich gefunden, dass das jetzt eine Sache von den Historikern ist. Ich habe mal eine Ausnahme gemacht und bin in einem Seminar an der Uni Basel, beim Georg Kreis zu dem Thema. Eben, ist sehr lang her. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt gibt es quasi Fachleute und die Fachleute sagen das und das, oder? Ich habe mir studiert. Und dann ist irgendwo eine Verschiebung von dem. Und dann wird es sehr problematisch, wenn man dann als Veteran quasi da irgendwie nochmal erzählt, wie das war.
Wieso und, problematisch? Ja, es ist einfach eine andere Sicht.
Ja, aber es ist nicht nur eine andere Sicht, es ist auch natürlich eine Verzerrung. Man neigt dann als Veteran dazu, Sachen zu beschönigen oder wegzulassen oder irgendwie nicht objektiv zu schildern. Und ich habe jetzt einfach gefunden, das ist, glaube ich, eben beim 20-Jahr-Ding, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Und habe dann das einfach auch konsequent gemacht. Weil jetzt die Sachen, die jetzt da mit dem 40-Jahr-Jubiläum veröffentlicht worden sind, die dunkeln mich, die haben jetzt doch ein bisschen so von dem, was ich habe das nicht intensiv gelesen, aber von dem, was ich gesehen habe in der Buchhandlung, habe ich doch das Gefühl gehabt, jetzt ist irgendwie der Versuch, noch eine Art einen kleinen Glorienschein, Bedeutung da herzustellen, wo vielleicht doch geschichtlich, weltgeschichtlich nicht so extrem ist, wenn man das mal dann in der langen Frist untersucht.
Also Sie sind strenger, als es die neuen Bücher jetzt sind?
Ja, das glaube ich schon, ja.
Was vielleicht ist bei dem Thomas Held von heute, der 62 ist und Direktor von Avenir Suisse, wo übrigens die Denkfabrik wird getragen und finanziert von 14, bald 12 grossen Unternehmen in der Schweiz. Was ist dem Thomas Held heute an Ideal, an das, wo Sie daran glauben, noch geblieben, wo vielleicht gleich ähnlich ist wie vor 40 Jahren, wo Sie relativ weit links gestanden sind und vielleicht eine andere Form von Visionen hatten?
Zuerst muss ich geschwind korrigieren, noch, dass inzwischen eben zu den Gründern, die Sie erwähnt haben, zu den 13, dass jetzt da über 70 neue Förderer dazugekommen sind in den letzten 3 Jahren. Sonst ging es mir gar nicht so gut. Ich weiss nicht, ob ich sonst noch würde da sitzen, oder? Wo jetzt dem Avenir Suisse einerseits finanzielle Sicherheit und andererseits aber auch eine Verankerung gegeben haben in der Wirtschaft. Ich glaube, dass es so ein bisschen ein kritischer Blick, ein aufklärerisches Element gibt, wo man sagt, man will ein bisschen hinter die Sachen schauen, man will auch in der Schweiz gewisse Sachen, die einfach eingeschliffen sind und wo man das Gefühl hat, im Grunde genommen sind die, muss man die ein bisschen anders anschauen und anders benennen, dass das sicher irgendwo geblieben ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Persönlichkeitsding. Dort, wo ich eine grosse Wandlung durchgemacht habe, die habe ich übrigens auch schon ein paar Mal beschrieben, es ist nicht ganz so freiwillig, dass ich einfach geschwiegen habe. Man könnte sicher in der Dokumentation das finden. Das hat zu tun mit einem anderen Verständnis vom Staat und von der Privatwirtschaft. Ich bin Anfangs 80er Jahre zu Amerika gsi, das grosse Glück gehabt, dass ich an die auf Amerika gehen, an die Uni. Und die Erfahrung von Amerika, und das ist im Silicon Valley, hat sich das abgespielt, in Stanford, die hat mich eigentlich dazu gebracht, das, was vorher war, ein bisschen mit anderen Augen anzuschauen.
Also es ist in dem Sinn nicht eine schleichende Bewegung von links nach weiter rüber, also um es jetzt ein bisschen schwarz-weiß machen, von nach rechts, sondern also das Amerika hat sie wie anders sozialisiert.
Ja, also was ist es denn ist nicht, es ist nicht, also es geht nicht um Saulus-Paulus-Zeugs. Ich bin nicht, es ist nicht irgendwie, dass da der Blitz gekommen ist und dann Erweckung so nicht. In dem Sinn ist das doch...
Es würde ja nur nach Amerika passen,
ja,
oder? Passen, mit der Erweckung.
Aber kann ich nicht. Ja, würde passen. Aber es ist nicht so nichts. Es ist auch nicht so, dass das einfach punktuell ist, sondern es ist vielleicht ein Prozess, wo ich würde sagen, das sind 4-5 Jahre gewesen, wo sich das ergeben hat. Das ist das eine gewesen. Und dann muss ich da auch noch gerade dazu sagen, wenn wir schon beim Biografischen sind, dass nachdem ich dann wieder zurückgekommen bin von Amerika, hat es einen zweiten grossen Wechsel gegeben im Leben. Und das ist der gewesen, dass ich eigentlich aus dem akademischen Bereich übertreten bin ins Business, nämlich, dass ich bei Ringier Direktor geworden bin von der Verlag und sehr verantwortungsvolle Rolle plötzlich gehabt habe. Das ist dann schon fast schon ein bisschen eher, geht schon in die Erweckungssache, wenn wir schon bei dem sind und vom kurzfristigen Element. Und das hat natürlich nochmal einfach den Blick ganz anders auf Gesellschaft und Wirtschaft geöffnet. Und das muss man, also muss ich auch stark betonen. Ich hätte vielleicht den Schritt nicht gemacht, wo sich die Möglichkeit eröffnet hat, wenn nicht das vorher wäre. Aber gleichzeitig die Schule, sozusagen die praktische Schule, die ist natürlich auch ganz relevant gewesen.
Sie haben, glaube ich, zu Studentenzeiten Wege gehabt, unter anderem mit dem Moritz Leuenberger. Er ist unterdessen seit einigen Jahren Bundesrat. Wie ist das eigentlich? Sind Sie immer noch freundschaftlich verbunden oder sind Sie so quasi gegenseitig der Klassenfeind?
Nein, freundschaftlich verbunden, aber vielleicht einfach jetzt mit total anderer Rolle und sicher vielleicht mit einer grösseren Distanz.
Das war eine kurze und knappe Antwort.
Ja, weil ich rede einfach nicht über das. Das tun ja die Medien immer wieder solche Sachen fragen. Und ich tue einfach nicht die privaten Sachen von Freunden oder von daheim oder so, die tue ich nicht, über die tue ich nicht reden.
Es war nur interessant, weil sonst holen Sie eher raus bei den Antworten. Die war jetzt wirklich kurz und knapp.
Ja, aber ich bin es geübt.
Ja, ist gut. Wenn wir noch kurz bei dem Wechsel bleiben, Sie haben es vorher gesagt, Sie hatten die Chance gehabt, als Professor, als Max-Planck-Institut, Sie haben Soziologie studiert, haben sich dann dort mal, also ungefähr, was ist das gewesen?
86,
für den Ringier-Job entschieden. Ist das ein Entscheid, wo Sie hier und da, also man kann sagen bedauern, aber wo Sie denken, ja, du, wenn ich mich dort anders entschieden hätte, wäre alles ganz anders gelaufen?
Ja, übrigens, Sie haben recht, 84, Sie haben recht gehabt. Ja, aber ich habe das habe ich nicht bedauert. Weil die Überlegung war eigentlich genau die umgekehrte. Da tritt etwas ein, Chancen im Leben, etwas ein bisschen Gespunniges, oder, muss man sagen. Also etwas, das nicht irgendwie gewöhnlich ist, wo auch, ich denke, nur in einer Familiengesellschaft, wo es einen Eigner gibt. Oder wo,
also Ringier, meinen Sie jetzt?
Herr Ringier, ja. oder die beiden Brüder, muss man sagen, die damals. Christoph und Michael, wo die finden, das ist jetzt irgendwie noch, der hat das irgendwie, ich habe immer geschafft für den Ringier Verlag, muss ich sagen, zum Geld verdienen während im Studium, also das ist nicht so.
Dann haben sie entdeckt und gefunden, der kann
nicht. Ich habe dort viele verschiedene Sachen gemacht, in vielen Bereichen, redaktionell, Marketing, und dann haben die einfach gefunden, jetzt tun wir den auf so einem Posten, und das ist irgendwie eine verrückte Geschichte, oder, wo nicht oft vorkommt. Und dann,
wieso eigentlich nicht?
Ja, das kommt.
Also Sie denken einfach, Sie sind nicht qualifiziert gewesen, oder?
Nein, objektiv. Wenn jetzt ein Headhunter mich angeschaut hätte, wäre ich nicht qualifiziert gewesen. Ist überhaupt gar keine Frage. Oder? Und jetzt, wenn man so eine Gelegenheit nachher nicht wahrnimmt, dann ist es umgekehrt. Dann sitzt man eines Tages neu mit und denkt, oh, hätte ich doch das nur gemacht. So. Also man muss die Chancen immer ergreifen, auch wenn sie einem auf einen anderen Pfad führen.
Sie haben im Tag in 1985 einen Satz gesagt, als Professor kann ich Konzepte entwickeln, ich kann mir sehr schöne Dinge ausdenken, aber als Manager kann ich schneller, in viel grösserem Maßstab etwas bewegen. Da steht ja der Entscheid gewesen, wo Sie zur Ringe sind. Mhm. Das ist ja, wenn wir den Bogen ziehen, zu heute ist das ja noch spannend. Sie haben ja wie eine Zwischenfunktion, Sie sind ja nicht wirklich Manager, Sie sind auch nicht wirklich Professor.
Nein,
aber Avenir Suisse hat ja so wie eine Zwischenfunktion.
Ja, und in dem Sinn muss man sagen, ich meine, Die Aufgabe bei Avenir Suisse ist in einem gewissen Sinn eine Teilrückkehr eigentlich zum mehr Akademischen. Jetzt nicht akademisch. Ich will nicht bluffen. Wir sind kein Forschungsinstitut, das irgendwie Top-Research macht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir machen Studien, wo ja der Sinn darin besteht, es muss alles stimmen, es muss alles wissenschaftlich sein, aber der Sinn von dem besteht in der Kommunikation. Man will jemanden mit dem überzeugen, man will jemanden mit dem aufrütteln, man will der Politik zeigen, schau, da ist ein Problem, da sind Lösungsvorschläge, in die und die Richtung müsste es gehen. Aber man ist gleichzeitig nicht der Umsetzer. Und diese beiden Rollen, die muss man trennen, das ist die Schwierigkeit manchmal zu erklären, gerade in der Schweiz, wo es ja so Think Tanks eben nicht gegeben hat, in dem angelsächsischen Sinn, so wie das in Amerika ist, sondern wo dann die Leute sagen, ja, aber jetzt machen sie doch gerade eine Volksinitiative, ihr habt ja da einen Vorschlag gemacht. Und das darf man nicht selber machen, weil dann würde man die Unabhängigkeit aufgeben, man käme in ein taktisch-politisches Spiel. Nicht, dass das etwas Schlechtes ist.
Aber sind Sie das nicht einen Weg?
Nein, also wir versuchen, ich weiß, was sie vielleicht anspielen oder wir versuchen das.
Ja klar, also die Frage muss ja kommen, ja, sowieso man in der Kirche. Nach der Unabhängigkeit, ja, wenn die grossen Geldgeber nein, alles die Unternehmen sind.
Die Unabhängigkeit ist total gegeben. Ich behaupte, dass wir eine der unabhängigsten Organisationen in der Schweiz sind, weil die Geldgeber alle wissen, dass in dem Moment, wo sie würden, irgendwie etwas machen oder würden auf uns Einfluss nehmen, ist die Glaubwürdigkeit dahin, total dahin. Und es hat in diesen ganzen Jahren, in diesen 8 Jahren, hat es nie eine Situation gegeben, wo ein Druck ausgeübt worden ist. Es hat Situationen gegeben, wo jemand verrückt worden ist. Das hat es gegeben. Es hat sogar Situationen gegeben, wo jemand sogar aus dem Stiftungsrat mal zurückgetreten ist, oder? Weil man mit etwas nicht einverstanden war. Das, oder jemand sagt, wir machen jetzt nicht mehr mit. Das muss man in Kauf nehmen. Aber es hat nie den Versuch gegeben, zu sagen, so, das wird jetzt nicht publiziert oder das wird anders
geschrieben. Aber das sind einfach die offensichtlichen Arten von Einfluss nehmen. Aber so andererseits kann man natürlich sagen, je nachdem, wer die Auftraggeber im Hintergrund sind, ist mindestens die Stossrichtung von dem, was sie sollen anschauen sollen, halt vielleicht gleich klar.
Nein.
Ist das nicht?
Ja, doch, die Stossrichtung. Moment, die Stossrichtung im Sinn, dass die Institution ein Credo hat, dass sie sagt, wir setzen uns eigentlich für marktwirtschaftliche, wir setzen uns für Liberalisierungsschritte ein, wir setzen uns dafür ein, dass man nicht immer gerade nach dem Staat ruft, sondern dass man möglichst Sachen in einem privatwirtschaftlichen Bereich löst. Das haben wir, das steht auch bei uns im Leitbild. Und darum sagen wir ja immer, wir sind unabhängig, aber nicht neutral. Aber unabhängig sind wir trotzdem.
Gut, also was ich gehört habe, wenn man, je nachdem, mit wem man redet, ist natürlich schon, dass es heisst, der Thomas Held, und das, auch wenn ich es weiss, das ist ja auch eine sehr starke Kupplung, die Figur von Ihnen mit dieser Denkfabrik, ist, dass man für die Grossen schaut, aber nicht für die Arbeitnehmer. Also dass sie wie dort wie kein Herz haben.
Nein, aber jetzt Achtung. Jetzt, da noch,
ist das ein Zitat dem, gewesen, ohne zu sagen,
ja,
von wem?
Ja, ist gut, das mit dem Herz. Ja, ist gut. Aber also, erstens mal, glaube ich, meine, die Unterscheidung mit den Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist in der Wirtschaft manchmal eine künstliche, weil es geht ja im Grunde genommen darum, dass es der Schweizer Wirtschaft gut geht, dass die Schweizer Wirtschaft wettbewerbsfähig, innovativ ist. Und das kommt zunächst einmal allen zu gut. Und es ist ganz klar, das Wachstum ist Voraussetzung für alle die Arbeitnehmer auch. Und das haben ja in der Schweiz auch, denke ich, Gewerkschaften total verstanden und akzeptiert.
Das nächste Musikstück, das wir hören, ist ganz etwas anderes als ein Bach-Kantat. Das ist Johnny Cash und heisst Desperado. Sind Sie noch ein bisschen Desperado?
Nein, aber viel, wenn man das aber gewisse, wie soll ich sagen, nostalgische Gefühle darf man haben und die sind auch da ein bisschen der Fall, weil natürlich dort in Amerika hat mir die Country-Musik sehr gefallen und da bin ich ein bisschen auf das gestossen und wenn man schon so Rückblick macht, wie das jetzt da der Fall ist, dann ist das sehr ein passendes Stück.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom,
Well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late.
Ein unglaublicher Johnny Cash mit einer unglaublichen Stimme, gewünscht vom Thomas Held, der Titel «Desperado». Der Thomas Held, Direktor heute von Avenir Suisse. Wir haben vorher darüber geredet, Sie waren Geschäftsführer vom gesamten Bau vom KKL. Jetzt ist es so, dass das KKL, glaube ich, eines von den ganz, ganz wenigen Gebäuden oder Wahrzeichen ist, die in der Schweiz möglich gewesen sind in den letzten 10, 20, sogar noch mehr Jahren. Wir haben in Zürich vor einigen Wochen, Monaten erlebt, beispielsweise ein Kongresshaus, das nicht zustande kommt. Wieso tut sich die Schweiz so schwer?
Ja, man müsste vielleicht umgekehrt sagen, warum hat man an anderen Orten nicht so viel Glück gehabt. Weil ich glaube schon, dass beim KKL das Zusammenkommen von vielen Faktoren nicht wirklich kontrollierbar war. Der Russell Johnson, der Akustiker vom KKL, hat zwar so einen Leitspruch, den ich auch verwende, auch im Geschäft, das heisst «Luck has nothing to do with it». Das heisst eben, es ist alles, oder Arbeit, Arbeit, Fleiss, nachschauen, nochmals letzte, kleinste Ritzli oder isolieren, dann ist gute Akustik und nicht einfach, dass man da das Grand Design kann machen. Aber politisch gesehen glaube ich schon, dass das Wort korrekt ist. Und in der Tat ist es einfach so, dass Sachen, die man nicht hat können beeinflussen, gut zusammengepasst haben. Ich sage immer, oder wenn wäre zum Beispiel die Legislaturperiode früher zu Ende gegangen und Franz Kurzmeier zwei Jahre früher zurücktreten.
Also der Stadtpräsident von Luzern dort mal.
Ich weiss nicht, ob es würde stehen, wenn die ganze Geschichte mit den Geldern aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn die ein Jahr vorher angefangen hat, dann wäre das Fundraising nicht möglich gewesen, wo auch solche aus der Bank wesentlich beteiligt sind, wie zum Beispiel der Robert Studer, ohne dass es KKL nicht gäbe. Und so gibt es einfach eine Reihe von Faktoren. Und zum quasi noch ein gewöhnlicheres sagen, oder? Wenn zu dem Zeitpunkt die Sektion vom VCS in Luzern nicht mit, sagen wir mal, nicht gerade extrem kompetenten oder extrem interessierte Leute besetzt gewesen wäre, gäbe es auch kein KKL, weil dann vielleicht irgendjemand gesagt hätte, wir wollen nicht, dass das kommt und die ganze frische Geschichte ausgespielt hätte. Und beim KKL war es so gewesen, man hat am Anfang gewusst, dann und dann muss die Eröffnung sein, weil das Luzerner Festival, das ist quasi ein Heiligtum, wegen dem hat man das Haus überhaupt gebaut. Das Festival ist 70-jährig, das ist ein Brandname, wie ihn in der Schweiz ganz wenige haben. Und wenn das Festival nicht dann kann eröffnet werden, dann ist das eine Katastrophe. Und alle Leute haben das gewusst. Und so hat man das in dieser Zeit, wie es geplant war, fertig gemacht. Und das gibt es einfach an ganz wenigen Orten.
Aber häufig scheitert es ja, bevor man anfangen kann. Das finde ich ehrlich gesagt fast das grössere Problem. Dass man unterwegs Schwierigkeiten antrifft, ist ja noch das eine.
Ja, aber ich meine, es hat dort 4 Volksabstimmungen gegeben. 5 insgesamt, aber die letzte bin ich nicht mehr dabei gewesen. 4 Volksabstimmungen, die alle positiv waren für das Haus. Und dort ist in der letzten Volksabstimmung, in der grossen, sogenannten grossen 1994, hat man eine Mehrheit bekommen von 2/3. Und das ist das, was es braucht, wenn man in der Schweiz etwas durchsetzen will, braucht es eine Mehrheit von 2/3.
Wenn Sie heute zurückschauen oder wenn Sie in das KKL gehen, was Sie ja sicher jemandem mal machen, was sind denn so die Gefühle oder die Empfindung? Ist es Stolz, Wärme oder ist es auch noch, dass Sie jedes Staubkörnchen sehen und die ersten Schäden, die langsam
das
kommen und Sie denken, Gott, Friedli?
Sagt, ich darf nicht mehr schauen, weil ich dann irgendwie gesehen habe, etwas, was verändert worden ist oder denke, oh, jetzt ist das ist nicht schön zugemacht oder irgendwie ein Klappen im Canopy, im Konzert. Zahl ist offen. Oder, das ist völlig richtig. So, Niki, da habe ich einen kleinen Tick. Und gleichzeitig ist natürlich... das ist halt so. Und gleichzeitig,
also was ist
denn
der Perfektionismus?
Ja,
oder was
das,
ist
ja nein, unter dem ist man ja angetreten, dass man gesagt hat, aber alle, oder, die dort mitgemacht haben, haben wir gesagt, wenn eine Stadt wie Luzern mit 50'000 Einwohnern 220 Millionen Grössenordnung ausgibt für so etwas, dann hat es keinen Sinn, irgendetwas Second Best zu machen. Oder? Dann muss der Konzertsaal muss bei den Besten der Welt sein. Das hat keinen Sinn, irgendetwas zu machen, wo nicht perfekt ist. Und darum auch das grosse Gewicht auf dem Jean Nouvel, das grosse Gewicht auf dem Russell Johnson, dass man gesagt hat, wenn der Jean Nouvel sagt, wir nehmen diese Farbe, das Rot, dann können nicht irgendwelche Kommissionen reinreden, weil dann, wir müssen Jean Nouvel nehmen, können wir ja irgendwie ein Kinski nehmen und nachher darüber abstimmen, wer es am besten gemacht hat.
Was ich auch noch interessant finde, Sie sind ja Soziologe und Sie sind weder Geschäftsführer noch Bauarbeiter, auch nicht gut Ausgebildeter. Hat sich da eigentlich am Anfang beim KKL etwas Ähnliches wiederholt, wie Sie vorher bei Ringe erzählt haben, dass Sie auf dem Papier gar nicht qualifiziert sind und es dann aber gut gemacht haben?
Ja, das muss man das ist nicht ganz so. Ich habe die Situation in Luzern kennengelernt im Rahmen von einer Studie, die ich früher mal gemacht habe, bei der Hayek Engineering. Und am Anfang bin ich eigentlich angestellt worden als ein Moderator, ein Berater, der gleichzeitig hat alle die verschiedenen Parteien müssen an den Tisch bringen und ein Programm entwickeln, was man überhaupt will. Und das ist gelungen. Und eigentlich hätte man können sagen, jetzt ist die Aufgabe erfüllt. Und bis zu dem Zeitpunkt, weil die Planung hat schon müssen anfangen, parallel dazu, bis zu dem Zeitpunkt ist man dann natürlich so fest drin gewesen, das muss ich sagen, die Welt hat mich fasziniert, die Agence Nouvelle hat mich fasziniert. Und nachher hat man gedacht, nein, jetzt will man auch noch das machen, oder? Und dann ist quasi die Idee gekommen, die Baustelle, Bagger, oder? Und dann hat das am Anfang, ist das alles wunderbar gewesen, die erste, sagen wir, ein Jahr, anderthalb Jahr. Und plötzlich ist das Haus, ist das Haus, wie man sagt, zum Boden ausgekommen. Das heisst, also das Fundament ist gestanden. Und plötzlich ist alles ganz kompliziert und ganz schwierig geworden. Und dann habe ich das auch gedacht, was Sie sagen. Oder? Ich denke, das ist irgendwie eine schwierige Sache. Eigentlich kann ich das nicht. Dann hat man aber sehr gute Leute gehabt. Ich habe ja das nicht alleine gemacht. Das war ein ganzes Team am Werk gewesen. Und dann hat es eine Phase gegeben, vielleicht nach noch mal einem Jahr oder zwei, wo ich überzeugt bin, die Tatsache, dass ich persönlich nicht vom Bau war, aber natürlich Bauleute auf meiner Seite hatte, auch beratendes Ingenieurbüro, die war eigentlich positiv für Qualität, weil ich festgestellt habe, dass die Bauleute untereinander natürlich Tendenz haben, Lösungen zu treffen, die vielleicht nicht ganz im Interesse der Bauherrschaft waren. Und dort ist auch die Unabhängigkeitsfrage ins Spiel gekommen. Darum betone ich das ein bisschen. Die Tatsache, dass man eben nicht verbandelt war mit irgendjemandem, übrigens nicht nur mit dem Bau, sondern
auch nicht zu Luzern.
Ich bin quasi, natürlich ist man manchmal geschlafen, aus praktischen Gründen. Aber letztlich bin ich in Zürich geblieben. Und auch wenn sie gesagt haben, ja, jetzt komm doch zu uns, komm wohnen und so, dann nachher habe ich genau gewusst, in dem Moment, wo man würde dort sich ansiedeln, wo die Leute einem würden denken, der hat jetzt auch irgendwie gesellschaftliche oder politische Interessen an dem Ganzen, dann wäre Schluss. Und die Unabhängigkeit ist mich ein ganz zentraler Punkt. Und das ist eine Gefahr. Man kommt immer wieder in Situationen, wo man muss sagen, nein, das kannst du jetzt nicht machen, weil dann verlierst du die Unabhängigkeit.
Sie haben ein paar außerordentliche Projekte durchgebracht. Eben das KKL ist das eine. Die Leute, die dort mal mit Ihnen gearbeitet haben, oder Einzelne sagen, sie haben eine unglaubliche Gabe, wirklich die Leute zu mobilisieren, auch über lange Zeit dranbleiben. Was ist es, was Sie auszeichnen? Was können Sie, wie machen Sie es?
Ja, ich mache, glaube einfach auch die Sachen meistens mit.
Also Sie gehen voraus?
Ein bisschen hands-on. Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Und dann nachher gibt es halt immer ein paar, die das lässig finden und mitmachen. Und das ist auch ein bisschen jetzt der Fall. Und ich habe das Gefühl, am Anfang war das schwierig, weil das ist neu war. Man hat nicht gewusst, gibt es das Avenir Suisse in ein paar Jahren noch. Schwierig war, um Leute zu rekrutieren. Und jetzt kommen wir relativ viele Bewerbungen über, die sich Leute interessieren, um zu uns zu kommen.
Eine letzte Frage, die zielt schon ins neue Jahr. Der nächste Gast, der hier auf diesem Stuhl sitzt, am 5. Januar, ist der Bertrand Piccard. Gibt es eine Frage, die Sie mir mitgeben wollen, die ich ihm stellen soll? Was würde Sie interessieren?
Ja, der Bertrand Piccard, der ist ja ein Symbol von der Schweiz für Spitzenleistungen. Und gleichzeitig dünkt es mich, dass er dann manchmal so von den Marketingleuten fast ein bisschen verklärt wird, so in Richtung von einer Heilsbotschaft, die aus dem herauskommt, vom positiven Denken. Und ich meine, dass es schön wäre, wenn er auch würde naturwissenschaftlich-technische Kompetenz vertreten, weil ich glaube, dass in der Schweiz
also so wie laut die Frage.
Naturwissenschaften und Technik, dass er die Frage ist, dass er sollte... Nein, es ist nicht eine Frage.
Es ist, eben, darum sage ich.
Es ist eine Aufforderung. Die Frage ist, oder sollte man nicht die technischen Spitzenleistungen, die er vollbringt, die mutigen, auch noch ein bisschen stärker als Ausdruck eben von einem naturwissenschaftlich-technischen Ingenieurdenken darstellen?
Wunderbar. Ich werde die so mitnehmen. Hören Sie am 5. Januar zu. Er wird sicher Antwort geben. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch, Thomas Held. Ich wünsche alles Gute fürs neue Jahr. Und der Schluss macht der selige Morgentraum. Und so gehen wir sozusagen ins neue Jahr. Danke fürs Zuhören. Und ja, ein letzter Fokusgruß von diesem Jahr. Merci vielmals, sagt Marina Villa.
DRS3 Podcast.